Ich bin ein Auslandskorrespondent, deutscher Korrespondent. So, und ich bekomme immer häufiger Anrufe von österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe da ein super Thema. Es ist echt heikel und betrifft diesen oder jenen aus der Regierung, aber ich kann darüber nicht schreiben. Denn wenn ich das mache, habe ich echt ein Problem.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen zu Lakonisch, elegant, Folge Nummer 30. Heute aus einem anderen Land, nicht aus Deutschland. Wir befinden uns in Österreich und zwar in der Hauptstadt in Wien in einer Fußgängerzone. Wir würden so gerne sagen, wie sie heißt, wenn ihr euch in Wien auskennt. Sie ist in der Nähe vom Stephansdom, aber hier ist kein Straßenschild.
Aber du heißt Johannes Nichelmann.
Und du Christine Watti.
Richtig. Immerhin, das ist klar, selbst jetzt hier in Wien. Und wir haben uns jetzt aber nicht nur diese Reise hierher gegönnt, weil wir dieses schöne Jubiläum feiern, nämlich 30 Jahre lakonisch elegant.
Laktoseintolerant.
Sondern weil wir das Gefühl hatten, es wäre ganz gut, nach Österreich zu fahren, um von hier aus zu podcasten nach einer von vielen, vielen Aufregungen der letzten Zeit, die was mit dem Rechtsruck in Europa, aber auch in Österreich zu tun hat.
Es begab sich in der abendlichen Hauptnachrichtensendung des österreichischen Rundfunks, der ZIP 2, der Zeit im Bild 2, die wird moderiert von Armin Wolf. Armin Wolf, wer ihn nicht kennt, ist quasi der Klaus Kleber Österreichs. Der ist also der Host, der Anchorman, der Mann, der hier für Nachrichten steht. Und er ist auch bekannt für seine scharfen Interviews mit Leuten schon aus allen Parteien, aber auch dafür, dass er bei Twitter auf seinem berühmten Account dort natürlich auch gegen die Freiheitlichen, gegen die FPÖ schießt. So, jetzt hat er ein Interview geführt und da haben wir ganz kurz rein. Er führt das mit Herrn Wilimski, er ist der Spitzenkandidat der FPÖ für die Europawahl. Darum soll es eigentlich gehen in dem Gespräch, aber dann geht es auch um das hier.
Armin Wolf vergleicht eine FPÖ-Karikatur mit einer Karikatur des antisemitischen Wochenblatts Der Stürmer.
Können Sie mir sagen, was diese Darstellung von dieser Darstellung unterscheidet bildmäßig?
Also ich sehe hier offensichtlich islamische Zuwanderer.
Woran erkennen Sie das Islamische?
Ich glaube, das an diesen Käppis da zu erkennen. Schauen Sie nur diesen Peer Vogel an, diesen deutschen Islamisten, hat auch so ein Käppi. Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus sind, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann. Was sehen Sie Verwerfliches? Das sagen Sie es mir. Was ist für Sie das Verwerfliche
daran? Ich sehe hier eine Darstellung von offenbar ausländisch gedachten Menschen, die sehr ähnlich aussieht wie die optische Darstellung im Stürmer damals von Juden.
Ja, und das halte ich für derart geschmacklos. Ich halte das für skandalös, hier diese Unterstellung zu machen.
Natürlich führt das zu einem Riesen-Eklat, großer Aufregung und vor allem der Empfehlung an Armin Wolf, auch aus FPÖ-Richtung, unter anderem von einem Mitglied des ORF-Stiftungsrates, Norbert Steger, er soll sich vielleicht doch mal eine Auszeit nehmen.
Wie geht es weiter in Österreich mit der Pressefreiheit? Ist nicht der erste Angriff. Wir sprechen gleich mit Stefanie Sargnagel, die Kulturschaffende hier ist und das sehr gut kennt mit diesen Angriffen.
Genau, als Autorin und auch als Künstlerin und die eben auch total in Social Media mal aktiv war und diverse Shitstürme, was weiß ich. Also auf jeden Fall viel Hass, auch gerade von rechts, über sich ergehen lassen musste. Und mit Hasnain Kasim, das ist der Spiegelkorrespondent hier in Österreich.
Was denken die Österreicher über diesen Vorfall? Ist das was, was nur im Filter hochgekocht wird, was wir einfach so berichten, weil es irgendwie interessant ist? Oder ist das was, was wirklich die Leute in Österreich bewegt? Wie denken die über die FPÖ? Das werden wir hier nicht rausfinden können insgesamt, weil wir kein Umfrageinstitut sind. Aber wir werden einfach Stimmen einholen auf dieser windigen Einkaufsstraße hier in der Mitte von Wien.
Okay, dann machen wir das jetzt. Straßenumfrage.
Ja, lange nicht mehr gemacht, Straßenumfrage.
Ja.
Hast du auch immer so ein mulmiges Gefühl?
Straßenumfrage.
Aber also, ich finde es schon interessant.
Ich finde es auch interessant.
Entschuldigung, dürfen wir Sie ganz kurz was fragen? Nee, dürfen wir nicht. Aha.
Es geht schon wieder so. Es geht los, wie es immer losgeht.
Weil der ist wie ein Kindergarten, sagen wir so, für mich. Wie ein Kindergarten, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Wolf sowieso nicht. Egal wie oder was, für mich ist der unten durch. Der soll unparteiisch sein. Darum will ich ihn nicht.
Mein Gott, Armin Wolf ist bekannt für seine kritische Interviewführung und ich denke mir, dass es Regierungspartei wohl aushalten wird, kritischer hinterfragt zu werden.
Wie nehmen Sie die Diskussion darum jetzt gerade wahr? Also wir gucken so von außen drauf, wir kommen aus Deutschland und finden das natürlich empörend und denken, da ist eine Entwicklung, die sich jetzt auch auf den Journalismus auswirkt. Wie ist das so in Ihrem Umfeld oder in Ihrer Wahrnehmung? Ist das ein großes Thema?
Neu ist es nicht. Also weder was den Unwillen halt mancher Politiker betrifft, ein bisschen härter angefasst zu werden bei Interviews, noch was also parteipolitischen Schlagabtausch dann betrifft, also bei solchen Streitigkeiten, da ist ja viel innenpolitische Spiegelfechterei ständig dabei und nicht alles ist eine Sorge um den unabhängigen Journalismus und die Qualität der Demokratie. Das ist viel parteipolitischer Eigennutz in der Debatte.
Ist das eine Geschichte, über die Sie gerade viel nachdenken oder reden?
Ja, na, man wird zwangsläufig immer damit konfrontiert, weil man es ja immer hört, aber ich denke einfach, den Journalisten sollte man genügend Freiraum geben und ich finde einfach, dass dieser Armin Wolf da schon ab und zu mal ein bisschen daneben, also neben die Stränge gehauen hat, da muss man halt auch mal einen Fehler einsehen oder so. Ja. Also das macht er in dem Fall nicht. Er sagt, er hat recht gehabt und er will sein Leben da so, also ja.
Aber es also wäre ja noch ein Unterschied, einen Fehler einzugestehen oder wirklich quasi verordnet zu bekommen, sich eine Auszeit zu nehmen, also aus dem journalistischen Betrieb aussteigen zu sollen, weil man einen Vergleich gezogen hat, den man als Journalist richtig fand.
Naja, ich finde, das müsste er eigentlich selber wissen. Er müsste eigentlich selber so viel Courage haben und sagen, okay, ich habe ein bisschen daneben geschmissen oder daneben gehauen, jetzt ziehe ich selber die Konsequenzen und ziehe mir ein bisschen zurück. Aber das macht er anscheinend nicht und ja. Schade eigentlich, ja.
Na, die FPÖ ist sehr populär, ja. Die FPÖ ist in Österreich jetzt so populär, wie die AfD es bald in Deutschland sein wird, ja. Ich glaube, sie kommen aus Deutschland, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist für sie, glaube ich, ein gutes, sie können ein bisschen schauen, was dann bei Ihnen alles passieren wird dann in den nächsten Jahren.
Ja. Haben Sie Tipps?
Tipps inwiefern?
Das können Sie sich jetzt aussuchen, in welche Richtung Sie Tipps geben möchten.
Tipps für Deutschland?
Ja, wie wir damit umgehen sollen.
Sehr ernst nehmen, aber nicht alles verteufeln.
Das sind also Menschen auf Wiens Straßen, nicht ganz repräsentativ, aber ich fand trotzdem super interessant, denn alle hatten irgendwie jetzt eine Meinung dazu, was Armin Wolf, was die FPÖ und diesen Streit betrifft und aber auch die Pressefreiheit. Und hier wird die Suppe, wie sagt man so schön, nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Wir sind jetzt verabredet in einem Wiener Kaffeehaus mit zwei Menschen, die uns so eine Innenansicht geben können von dieser Kulturpolitikblase hier in Österreich.
Mit Hasna Enkazim, das ist der Spiegelkorrespondent für Österreich, und außerdem mit Stefanie Sargnagel, die ist Autorin und Künstlerin. Shitstorm erprobt, weil sie immer wieder mal mit Rechten anlegt, beziehungsweise die sich mit ihr, und die sicherlich auch erzählen kann, was so die ganzen Kulturleute gerade tun.
Und jetzt, warte mal, wir beamen uns jetzt dahin, Achtung. Wir sitzen in einem Café, einem berühmten Wiener Café, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie oft kommt ihr her und trinkt eure Melange und denkt über den Werdegang nach?
Ich gehe eigentlich recht oft ins Café, also weniger hierher. Hier ist es ein bisschen teuer. Ich gehe mehr so in so Vorstadtcafés lieber, die so ein bisschen abgefuckter sind. Aber prinzipiell gehe ich schon viel ins Café aus, ja.
Na, ich bin hier relativ häufig, weil ich direkt um die Ecke wohne, also nicht sehr weit weg. Und deswegen bin ich halt hier. Das hat sich so irgendwie als Wohnzimmer etabliert. Bin ich hier einmal die Woche vielleicht. Was ich ganz schön finde, ist, dass man hier Zeitung lesen kann. Ich habe geschimpft, weil sie den Spiegel nicht haben. Jetzt haben sie ihn. Und deswegen gehe ich jetzt erst recht gerne her.
Den haben sie extra für dich hier angeschafft.
Ich habe gesagt, ich komme nur wieder, wenn sie den Spiegel bestellen.
Und dann sofort ein Abo abgeschlossen.
Dann, ja, ich hoffe das mal.
Wir sind ja nach Wien gereist, weil wir diese Armin-Wolf-Geschichte so spektakulär fanden. Und die hat es auch bis nach Deutschland geschafft als Erzählung darüber, was passiert, wenn Rechtspopulisten auf einmal irgendwie so mit in diese Diskurse reinwirken, wie es in dem Fall geschehen ist. Die Geschichte haben wir hier im Podcast schon erzählt, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ist das aber, nur weil wir das jetzt auch erfahren haben, auch so eine Aufregersache in Österreich? Oder ist das so, geht das eigentlich unter in so einem Geschwummel und Geschwammel aus vielen derartigen Katastrophen?
Nein, ich habe das Gefühl, das sorgt auch gerade sehr stark für Furore, also dass die FPÖ immer so Einzelpersonen immer gern attackiert und ihre Wählerschaft gegen die aufhetzt, das kennt man eh schon. Aber eben Armin Wolf ist ja doch ein sehr etablierter Journalist und das ist dann schon wieder ein neues Level, dass man echt so einen populären und etablierten ORF-Journalisten so versucht zu verheizen.
Also Armin Wolf ist ja nur schon mehrmals Ziel gewesen, diese Attacken. Erst einmal gab es ja diese Überlegung, dass ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr politisch kommentieren dürfen in sozialen Medien. Ja, genau. Das richtete sich natürlich konkret gegen Armin Wolf, weil der immer sehr pointiert und zugespitzt kommentiert. Dann hieß es irgendwann mal, Leute, die unbotmäßig berichten sollten, irgendwie gestutzt werden oder auch entlassen werden. Also es ist schon öfter angegriffen worden, dass es jetzt getan wird in dieser heftigen Form, und zwar nicht nur von einem Politiker, dem Wilimski, dem Spitzenkandidat der FPÖ zur EU-Wahl, sondern von wirklich vielen. Das ist schon eine neue Dimension. Und interessant ist, dass es gerade jetzt passiert, wo die FPÖ kurz vorher massiv in der Kritik stand, weil sie Verbindungen zu den Identitären hat, enge Verbindungen, die sie leugnet oder wo sie behauptet, es gäbe sie so nicht. Und gerade auch da, wo die Identitären jetzt ja, oder der eine Identitäre eine Spende bekommen hat vom späteren Christchurch-Attentäter, 1500 Euro, wo ein Steuerverfahren gerade auch läuft. Und das ist schon interessant, also man hat schon sehr stark den Eindruck, dass das jetzt gerade aufkommt, um von diesem Problem abzulenken.
Das heißt, glaubst du, dass das vorher geplant war, dass, wenn Herr Wilimski in die ZIP 2 geht, dass er dann hundertprozentig irgendwas macht, um Armin Wolf zu diskreditieren, um dann einen Skandal zu provozieren? Einfach nur Glück hatte, dass der jetzt mit seinem Stürmervergleich da kam.
Man kann darüber nur spekulieren, aber der Punkt ist, es ist ja sehr schnell nach dieser Sendung, einige Stunden danach, ein Werbespot aufgetaucht von der FPÖ, wo eine Amina Wolf auftaucht auf einer rot-grünen Party. Also das ist schon so, als wäre das ein kalkulierter Eklat gewesen.
Das Spannende ist ja die Strategie, die die FPÖ jetzt fährt. Also erstmal sagt dann Herr Strache, nein, das war ja gar nicht so gemeint. Der hat gesagt, das würde Konsequenzen haben, weil sich Leute beim Hörerservice, beim Zuschauerservice irgendwie melden würden, so habe ich es verstanden. Und dann hat Herr Wilimski die Drohung danach, dass er entlassen werden sollte, ja offensichtlich auch nicht so gemeint. Also es ist ja das, was auch in Deutschland bei der AfD passiert, ne? Dass jemand möchte Fußball nicht zum Nachbarn haben. Am Ende war es nicht so gemeint. Und so, das passiert ja auch hier. Es ist aber so durchschaubar und so ein Laienschauspiel, meiner Meinung nach. Meint ihr, dass so ein FPÖ-Wähler das glaubt? Oder ist die FPÖ, macht die sich total unglaubhaft durch diese ganze Aktion?
Also ich glaube, diese Dinge werden ja nicht für die Wähler gesagt, auch, sondern...
Für wen denn sonst? Also
naja, ich glaube eher so, dass man halt, wenn man in der Regierung ist, dann doch immer wieder zurückrudert, auch für die Koalition mit der ÖVP und so. Ich glaube, den Wählern ist das eher wurscht. Also ich glaube, für diese Armin Wolf dann eher ein Feindbild. Also jetzt auch gerade bei den Identitären, da war ja von der eigenen Wählerschaft sehr viel Kritik, weil sie sich so distanzieren von diesen jungen, netten Patrioten sozusagen. Also irgendwie Strache ist ja auch innerhalb der FPÖ oder also von diesem wirklich nationalen Kern. Da ist er jetzt auch nicht besonders populär, weil er eben ihrer Meinung nach zu leicht umfällt und so zurückrudert. Oder, ja. Also ich habe das schon so das Gefühl gehabt, dass das als sehr negativ aufgenommen wird, dass die sich von den Identitären distanzieren und als sehr inkonsequent. Also man hat zum ersten Mal online zuschauen können, wie sich Rechte untereinander die ganze Zeit zerfleischen. Sonst kann man das ja meistens nur bei Linken beobachten. Ja.
Ich würde gerne noch deine Antwort auch dazu hören, ob du glaubst, dass es eben, was du so formuliert hast, Johannes, als so ein totales komisches Theater, das so durchschaubar ist.
Sondern ich glaube, das ist eine Masche von Rechtspopulisten oder von Populisten allgemein, etwas zu sagen, was merkwürdig ist, was eine Grenzüberschreitung ist, um anschließend sagen zu können, das war alles gar nicht so gemeint oder ich bin falsch verstanden worden. Macht Boris Palmer genauso. Also das ist so eine Masche, die haben, und ich glaube aber, dass das auch viele durchschauen, nur ich glaube eben auch, dass diese Grenzüberschreitung bei vielen Leuten auch ankommt. So endlich sagt es mal jemand, ja, gut, dass der es mal sagt, und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und an diese Leute, glaube ich, appellieren FPÖ-Politiker, und man sieht, sie haben ja auch eine gar nicht so kleine Zustimmung.
Stefan Nils, du bist ja quasi Shitstorm erprobt, doofes Wort, aber du hast ja immer wieder damit zu tun, dass irgendwie Rechte über dich hergefallen sind in sozialen Netzwerken und so weiter. Und wenn solche Sachen passieren wie jetzt mit Armin Wolf und so, zuckst du dann so ein bisschen lässig mit den Schultern, weil du normalerweise oder schon öfter mal umringt warst und weißt natürlich, dass irgendwie es diese Entwicklung in Österreich gibt? Oder denkst du dann so, ja, war ja klar, dass es so weit kommt? Endlich ist es wenigstens so offensichtlich, dass vielleicht mal mehr Leute kapieren, dass das passiert, wenn man sich nicht einsetzt?
Ja, also sicher finde ich es dann auch noch mal demaskierender oder so, wenn es dann einen Typen erwischt, der eigentlich eher ein bürgerlicher Typ ist. Und also mich kann man, glaube ich, eher als streitbare Figur irgendwie angreifen, ohne, so dass es den meisten Menschen noch relativ wurscht ist, weil ich eher als so Provokateurin gelt oder so. Und beim eben Journalisten, der auch bei Bürgerlichen halt sehr anerkannt ist, zeigt das dann noch einmal, wie viel zu weit das halt geht. Also bei mir war es ja auch so, dass schon ganz klar war, dass ich bedroht werde, und trotzdem haben die FPÖ mit ihren Medien immer weiter geschossen und immer weiter Fotos von mir gepostet und immer, also das, ja, legen es halt voll darauf an, dass man halt wirklich in Gefahr gebracht wird in Wirklichkeit. Ja.
Also du sagst, du bist bedroht, sie posten Fotos und so weiter, weil, was war ein Anlass, der die, wo du so am meisten...
Ja, also es gab halt, das ist ein Shitstorm, den kann ich ein bisschen erklären, der war halt sehr absurd. Und zwar habe ich da einen Reisebericht geschrieben mit befreundeten Autorinnen, einen satirischen Reisebericht, wo wir halt über einen Marokko-Aufenthalt erzählen, im Standard. Und ich habe geschrieben über eine Mitreisende, dass diese dort Kätzchen zur Seite getreten hätte, weil sie Tiere nicht mag. Daraufhin hat die Kronenzeitung 3 Monate später plötzlich einen Artikel geschrieben, der hieß Stefanie Sargnagel fährt auf Kosten der Steuerzahler, weil wir haben einen Reisekostenzuschuss bekommen, nach Marokko und tritt dort Babykatzen. Und das hat einfach nichts mit dem Text zu tun, es war einfach irgendwas. Und es war interessanterweise, sobald dieser Artikel online war, wurde auch von allen alternativen rechten Medien geteilt. Also man, das war Richard Schmidt, der das geschrieben hat, und der hat auch schon in Interviews offen zugegeben, dass er manchmal so Abmachungen hat mit Strache, dass man sich halt gegenseitig Klickzahlen zuschießt. Und das war halt ziemlich, es kam so aus dem Nichts. Und das Interessante war, dass am Vortag hat der ORF übertragen, ich bin ja bei der Burschenschaft Hysteria engagiert, wir sind halt so eine, ja, die älteste Burschenschaft Österreichs, und wir haben den WKR-Ball übernommen, also den Burschenschafter-Ball, der von der FPÖ veranstaltet wird. Genau, wir haben da ein großes Transparent ausgerollt und das hat halt für Furore gesorgt. Und der ORF hat was darüber berichtet und genau am nächsten Tag kam dieser Shitstorm ins Rollen. Also es war irgendwie kein anderer Anlass, klar, weil der Reisebericht war schon voll alt. Auf jeden Fall haben das die FPÖ, Norbert Hofer, HC Strache, alle in ihren sozialen Medien halt ständig geteilt, und dann habe ich schon diese Kommentare gesammelt, die halt so sehr bedrohlich waren, und gepostet, und deutsche Medien haben schon darüber berichtet, und die haben aber immer weitergemacht, und da wird man halt auf allen Kanälen zugestopft mit halt, ja, Hasskommentaren und Gewaltdrohungen.
Ist das eine andere Dimension in Österreich, wenn jetzt Stefanie so eine Geschichte erzählt, was da passiert und wie dann echt die ganzen Parteien und die Medien und so weiter mitspielen, als zum Beispiel in Deutschland? Und ist es deswegen einfach ein kultureller Unterschied oder vielleicht auch wirklich nochmal eine dramatischere Situation?
Ich selber merke, ich bekomme ja auch Hassbriefe, da ist die Zahl aus Österreich natürlich viel niedriger als die aus Deutschland. Das liegt aber auch daran, dass das, was ich schreibe, vor allen Dingen in Deutschland wahrgenommen wird, weniger hier auch, aber nicht so viel. Aber ich glaube, ich kann mich da nur hineinversetzen, und ich habe das, was Stefanie erlebt hat, mitverfolgt sozusagen als Leser und als Medienkonsument und Social-Media-Nutzer. Und ich glaube, was hier schon anders ist als in Deutschland, dadurch, dass Österreich viel kleiner ist und dass Wien intimer ist und dass jeder jeden kennt, ist da schon irgendwie auch härter, habe ich den Eindruck. Ja? Und in Deutschland machen Medien auch mit, die Bild-Zeitung ist auch immer gern mal dabei, irgendwelchen Unsinn zu verbreiten. Aber da gibt es immer noch recht viele Medien, die sich dagegen stellen. Das machen da nicht so viele mit. Hier in Österreich ist das einfach, weil es intimer ist, weil es kleiner ist.
Wenn man nach Polen schaut zum Beispiel, was da in den letzten Jahren passiert ist, seit die PiS-Partei an der Regierung ist, da hört man Berichte von Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprechern, die vorgesagt bekommen, wie von ihren Chefs, wie sie was framen sollen. Glaubt ihr, dass Österreich auch auf dem Weg dahin ist, vielleicht sogar schon ist? Also kann man das mit der Situation in Polen vergleichen?
Ich bin da dann doch nicht so pessimistisch. Ich denke mir, da regt sich dann schon noch ein gewisser Widerstand. Also ich habe mit dem ORF jetzt nicht so viel zu tun manchmal, und da wurde auch schon darauf hingewiesen, dass man nicht so übertreiben soll. Und das hat mich auch sehr verwundert. Und ja, ich habe mir dann eher gedacht, also da mache ich es sehr extra auf jeden Fall. Aber
wenn man sich mit Polen unterhält, die nicht in den Medien arbeiten und einfach so leben, dann sagen die einem oft, ihr hier Deutschen, ihr übertreibt total, und was ihr da erzählt über die Regierung und über wie schlimm alles ist, das fühle ich überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir da jetzt über Österreich sprechen, laufen wir auch Gefahr, das total zu übertreiben und uns zu heiß zu kochen?
Ich finde, wir übertreiben da überhaupt nicht. Man muss da schon sehr genau hinschauen. Ich finde das bedenklich bis gefährlich, und was hier passiert. Ja? Und man hat früher, als die FPÖ schon mal in der Regierung war, im Jahr 2000, glaube ich.
2000er, ja.
Da ist Österreich ausgegrenzt worden. Es gab Sanktionen, Paria-Staat und so. Das ist jetzt alles nicht passiert, was zeigt, dass dieser Rechtsruck europaweit normal geworden ist. Ja, man empfindet es normal. So weit, so schlecht. Aber man muss trotzdem genau hinschauen, was hier passiert. Und das ist dramatisch. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Ich bin ein Auslandskorrespondent, deutscher Korrespondent. So, und ich bekomme immer häufiger Anrufe von österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe da ein super Thema. Es ist echt heikel und betrifft diesen oder jenen aus der Regierung, aber ich kann darüber nicht schreiben. Denn wenn ich das mache, habe ich echt ein Problem. Willst du das nicht machen? Und dann erwarten die und denken, ich schreibe drüber, und ich übernehme keine Geschichten, ja, sondern wenn, dann recherchiere ich selbst. Aber ich bin natürlich dankbar für solche Hinweise. Dann schreibe ich darüber und dann sagen die, ja, jetzt kommen wir nicht umhin, darüber zu schreiben, weil wenn der Spiegel darüber berichtet, müssen wir es auch. Die spielen also über Bande. Ja. einerseits für mich natürlich schön, dass ich so viele Sachen zugetragen bekomme, aber es ist natürlich erschreckend zu sehen, dass das die Art und Weise ist, wie Journalisten jetzt denken müssen, weil sie unter Druck gesetzt werden. Ja? Und das zeigt eben die Situation.
Diese Widerstandsfrage, die wir gerade mit Stefanie schon angesprochen haben, wie erlebst du das? Also ich meine, dann bewegst du dich einerseits in dem Journalistenumfeld, wo versucht wird, Strategien zu bilden, damit Themen wenigstens dann über dich ans Licht kommen. Ansonsten, wenn du dich durch Wien bewegst?
Ja, Wien ist schon anders als, glaube ich, der Rest von Österreich. Also hier gibt es natürlich viele, die Widerstand leisten. Es gibt viele, die sagen, jetzt müssen wir mal abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Nun ist diese Regierung aber schon über ein Jahr im Amt. Also insofern, wie lange will man noch abwarten? Und man sieht ja schon, was passiert. Aber die Frage ist natürlich, wie stark ist dieser Widerstand und was bewirkt er am Ende? Mhm. Beziehungsweise ist die Regierung und die FPÖ nicht so, dass sie sich irgendwann darüber hinwegsetzt und macht, was sie will?
Mhm. Jan Böhmermann hat eine Auszeichnung in Österreich verliehen bekommen, hat eine Videobotschaft übermittelt, hat so ziemlich auf den aktuellen Verhältnissen rumgehauen, satirisch natürlich. Dann hat sich die Chefredakteurin vom Kurier von ihm distanziert und damit nochmal zum Ausdruck gebracht, das war für sie auch nicht Satire, sondern einfach schlechtes Benehmen. Mhm. Mit Satire in solchen Zeiten natürlich möglicherweise genau auf den Punkt zu kommen, was gerade alles schiefläuft, ist ja ein übliches Mittel, dass das auch in der Öffentlichkeit, auch bei so einer größeren Veranstaltung dann nicht als solche wahrgenommen wird. Ist das was dir Sorgen macht oder was du auch so erlebst, dass natürlich da man dann...
Ja, das ist halt auch so ein absichtliches Missverstehen, ja. Und ich weiß, bei Satire geht es ja auch immer irgendwo darum, dass man halt Grenzen auch auslotet und absichtlich halt auch aufzeigt, wo Autoritäten Grenzen setzen. Also wenn plötzlich Satire irgendwie absichtlich missverstanden ist, ist das ja auch immer ein Zeichen dafür, dass gerade eine sehr autoritäre Zeit irgendwie da ist oder Meinungen, Spott nicht mehr toleriert wird.
Merkst du das auch in deiner Arbeit, dass das Humorverständnis nachlässt?
Ja. Einmal habe ich eine Rede bei der Donnerstagsdemo gehalten und habe auch über das Matriarchat geredet und habe sogar am Anfang noch gesagt von meiner Rede, das ist jetzt alles Satire, damit mir nicht wieder irgendwer vorwerfen kann, das wäre ernst gemeint. Also auch als Spaß eigentlich. Und dann haben irgendwelche ÖVPler auf Twitter natürlich wieder alles ernst gemeint. Also ich weiß ernst genommen. Also ich habe das Gefühl, ganz im Gegenteil, Humor wird gerade ziemlich stark gebraucht und also für mich... Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Publikum meine Witze nicht mehr versteht, sondern halt die Witze nicht verstehen, die sie schon vorher nicht verstehen wollten. Aber es ärgert mich schon. Mich ärgert es einfach, wenn ich das Gefühl habe, Leute stellen sich deppert. Das ärgert mich immer. Wenn ich ihnen eigentlich mehr Intelligenz zutraue und sie sich einfach dumm stellen, das ärgert mich halt einfach, ja.
Also du warst ja in Istanbul vorher Korrespondent.
Ja.
Siehst du irgendwelche Parallelen in der Entwicklung, wie das unter Erdogan angefangen hat und wie das jetzt hier in Europa in manchen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, gerade passiert?
Also ich sehe schon Parallelen, ja. Ich sehe, dass es hier noch lange nicht so weit ist, das muss man ganz deutlich sagen. Also bei Erdogan verschwinden Leute im Gefängnis, wenn sie was schreiben, was ihm nicht passt. Sie verlieren ihren Job, da ruft ein Minister oder im Zweifel auch er persönlich bei dem Konzernchef an, zu dem die Zeitung gehört und erwartet und verlangt den Rauswurf des Journalisten oder der Journalistin. So weit sind wir hier Gott sei Dank noch nicht, aber es ist in diese Richtung, ja, dass also Leute unter Druck gesetzt werden, dass Leute eingeschüchtert werden. Das ist schon eine ähnliche Entwicklung, ja.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Und unsere beiden Gäste sind weg, haben ihre Zitronenschalen restlos ausgetrunken. Wie war das Gespräch für dich?
Erschreckend. Also viele Details des Gesprächs habe ich auch überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt und ich fand natürlich bedrohlich solche Erzählungen wie von Hasnain Kasim, dass andere Journalisten ihm Geschichten antragen, weil sie sie selber lieber nicht in die Hand nehmen wollen oder auch die eigentlich schon für manche vielleicht bekannte Shitstorm-Story von Stefanie, die ein bisschen älter ist, aber wenn sie es erzählt, man nochmal hört, was da für ein Geflecht an Stimmung von rechts gegen so eine Autorin und Künstlerin drinsteckt und wie viel Kraft da drinsteckt, die irgendwie zu versuchen, mundtot zu machen.
Mir ist beim Gespräch nochmal eine Situation eingefallen. Ich war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren eingeladen bei so einem Salon, wo Can Dündar, der Exiljournalist aus der Türkei, aufgetreten ist. Und aus dessen Dunstkreis war noch jemand, ich glaube auch ein Journalist da, und der hat gesagt, ihr alle hier, die jetzt uns zuhört und euch daran so aufgeilt an unserer schlimmen Exilgeschichte, kann schon sein, dass euch das früher oder später, und zwar schneller als ihr gucken könnt, genauso geht. Es kann von heute auf morgen sich einfach alles ändern in so einem Land und sie hätten das auch nie gedacht. Und da musste ich gerade dran denken, dass man sich einfach nie sicher sein kann, ob die Freiheit, die so da ist, morgen noch da sein wird. Das war Lakonisch Elegant für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns in der DLF Audiothek bei iTunes und bei Spotify und überall, wo ihr seht, dass man Sternchen und was Herzen hinterlassen könnt, seid ihr gerne angehalten, das zu tun.
Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Das ist die E-Mail-Adresse mit den wahrscheinlich meisten Buchstaben auf der ganzen Welt.
Und falls ihr uns persönlich treffen wollt, geht das auch. Wir sind nämlich auf der Republika am 8. Mai, das ist nächste Woche, Mittwoch.
Von 14.30 Uhr bis 15 Uhr.
Wir haben irgendwo einen Stand, sucht den und findet uns.
Neben der Presselounge.
Neben der Presselounge. Wir werden so Brotkrumen auslegen, damit ihr uns findet.
Oder Herzchen. Mal sehen.
Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Und meiner ist Christine Watti.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.